kann man die Existenz Gottes beweisen? Das ist heute unsere Frage, der wir heute nachgehen. Mit Herrn Generalvikar für Graubünden ist es Domherr Andreas Fuchs. Von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Gibt es Beweise für die Existenz Gottes? Eine ganz interessante Fragestellung und vor allen Dingen, wenn man diese Diskussion mit Aufmerksamkeit beobachtet, werden wir feststellen, dass über 90% der Menschen in der Welt an irgendetwas glauben, sei es eine höhere Macht oder an Gott. Aber kann man die Existenz Gottes beweisen? Für uns Christen ist das wahrscheinlich selbstverständlich. Wir können auf Anhieb ein paar Dinge aufzählen, die einen Beweis darstellen für Gott, sei es die Schöpfung, die Natur und so weiter. Letzten Endes auch unser Glauben oder unser eigenes Wesen. Aber im Grunde genommen müssten wir ja auch die Frage umkehren dürfen. Können wir eigentlich die Existenz Gottes widerlegen? Dann wird es ganz konkret. Also, wir sprechen heute darüber mit Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Schön, dass Sie da sind, Herr Domherr. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Die Existenz Gottes für einen Domherr, denke ich, ist völlig klar, oder?
Ja gut, hängt jetzt nicht unbedingt nur vom Domherr sein oder nicht sein ab. Das ist ja nicht so das Wichtigste, sondern einfach, wenn man für einen gläubigen Menschen stellt sich diese Frage eigentlich nicht, weil er tagtäglich auch die Erfahrung Gottes macht und deshalb auch ja sich selber irgendwie verleugnen müsste, wenn er die Existenz Gottes leugnen würde.
Interessant ist ja, Herr Domherr, ich habe es vorhin gesagt, dass viele Menschen an irgendetwas glauben. Wir Christen glauben an Gott, viele Menschen glauben an eine höhere Macht. Kann man das schon so irgendwie sehen, dass das ein Bruchteil ist unseres Glaubens, das zunächst geglaubt wird?
Ja, das kann man so sehen, wobei es natürlich noch nicht besonders viel ist, an irgendetwas Höheres zu glauben, weil das ist ja schon vernünftig eigentlich. Oder die Kirche lehrt uns sogar, dass die Vernunft, wenn sie richtig funktioniert, zur Existenz Gottes gelangen kann, also zur Überzeugung gelangen kann, dass es Gott wirklich gibt. Und eben wer ein bisschen die Augen offen hat und wer ein bisschen sich was überlegen kann, der kommt sogar eben weiter, als dass es irgendetwas da geben muss.
Aber wie kommen wir denn auf den Trichter, um es mal ganz platt auszudrücken und sagen, es gibt Gott? Wir, für uns Christen ist es klar, wir haben es erfahren durch die Taufe und so weiter, der Heilige Geist ist uns eingeschenkt. Aber denken wir auch an die Menschen, die vielleicht mit Gott niemals in Berührung gekommen sind, denen wir aber Gott nahebringen können.
Ja, da haben sich ja schon viele Heilige auch darüber den Kopf zerbrochen, könnte man sagen. So die bekanntesten Gottesbeweise sind die 5 Gottesbeweise oder die 5 Wege des heiligen Thomas von Aquin, dieses großartigen heiligen Theologen und Kirchenlehrers des Mittelalters, der einfach eben die Welt auch beobachtet, den Menschen auch beobachtet und da Überlegungen anstellt und darauf dann auf Gott kommt oder eben auf den Ursprung oder den sogenannten unbewegten Beweger oder den, der eben alles im Leben hält, allem Leben gegeben hat, dort, wo der Ursprung unseres Daseins liegen muss. Und vielleicht eben wichtig ist, das sagt der Katechismus auch ganz klar, es sind Gottes Beweise nicht im streng naturwissenschaftlichen Sinn, sondern im Sinn einer übereinstimmenden, überzeugenden Argumentation, die zu einer wirklichen Gewissheit uns aber führt.
Herr Domherr, wie ist das denn, wenn wir nach dem Beweis Gottes fragen? Ist das eigentlich, ja, ich möchte vielleicht sagen, anrüchig, ist es nicht erlaubt, weil wir das ganz einfach dann in Frage stellen in gewisser Hinsicht?
Nein, ich meine, der Glaube und die Vernunft, also eben das, was wir glauben und das, was wir mit der Vernunft nachher auch nachprüfen, nachdenken, das Glaube und Vernunft können sich ja nicht widersprechen. Das heißt, von unserem Glauben her glauben wir, sind wir überzeugt, Der Glaube ist ein Geschenk Gottes und die Vernunft ist ein Geschenk Gottes. Und wenn beides ein Geschenk Gottes ist, dann kann es nicht einen wirklichen Widerspruch geben, wenn beide ihren Bereich wirklich auch respektieren und ihre Grenzen, je nachdem, also vor allem die Vernunft an ihre Grenzen, auch respektiert. Das heißt, der Glaube ist nicht unvernünftig, der Glaube ist nicht gegen die Vernunft oder es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch vernunftgemäß über unseren Glauben nachdenken, auch den Glauben immer mehr und immer besser zu verstehen wissen und unseren Glauben auch durch die Vernunft und durch Vernunftgründe auch zu verteidigen suchen. Also es ist eben nicht anrüchig, darüber nachzudenken, ja, können wir jetzt auch vor allem dann für nichtgläubige Personen die Existenz Gottes näher bringen, die Existenz Gottes eben gleichsam beweisen. Jene, die sich eben nicht auf den Glauben stützen, die dieses Geschenk des Glaubens nicht oder noch nicht angenommen haben und sich nur auf die Vernunft stützen, wie können wir unsere Glaubensüberzeugung auch ins Herz hineinlegen? Das ist, ist nicht etwas, eben das gegen den Glauben stehen würde, ganz im Gegenteil.
Interessant ist ja, diese Fragestellung existiert ja schon eine Ewigkeit sozusagen. Ich habe mal im Johannesevangelium aufgeschlagen, das Kapitel 20, den Vers 27, da sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dann antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Ein eindeutiger Gottesbeweis, Herr Pfarrer Fuchs?
Ja gut, natürlich jene, die nicht glauben, werden sagen, gut, das steht in der Bibel, das haben fanatische Menschen geschrieben, das betrifft mich nicht. Gut, man kann das schon auch so sehen, nur bringt es einem meistens im persönlichen Glaubensleben oder in der persönlichen Beziehung zu Gott oder kann auch sagen, im persönlichen Suchen nach dem Glück und nach Glückseligkeit bringt es einem nicht weiter, wenn man einfach alles verleugnet, was einem nicht so ganz ins Schema passt. Aber eben ist klar, für gläubige Menschen ist klar, nur schon, dass Jesus Mensch geworden ist, das ist eben, wenn dem wirklich so ist, dann ist klar, dann kann man die Existenz Gottes nicht leugnen, sondern eben dann ist Gott uns so nah, dann kommt uns Gott so nah, dass er sogar eine menschliche Natur angenommen hat. Also eben Gott, der, wie es da also auch in den Gebeten der Liturgie um die Weihnachtszeit herum heißt, der unsichtbare Gott ist sichtbar erschienen. Also Gott, der reiner Geist ist, der über jeder unserer Vorstellungen erhaben ist, er macht sich klein, wird Mensch, wird ganz sichtbar, ganz konkret und nimmt eben einen menschlichen Leib an, ein menschliches Gesicht an und eben von daher ist für einen Gläubigen, stellt sich dann die Frage nicht mehr, ja, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht mehr, sondern ist logisch, wenn er Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist, ja, dann gibt es ihn. Das ist für einen Gläubigen klar. Für einen Ungläubigen sieht es anders aus.
Ja, aber für einen Gläubigen, der mit Herz und Mund seinen Glauben bekennt und dann der Ernstfall eintritt, so wie jetzt bei Thomas, wie ich es vorhin zitiert habe, unterscheiden sich dann doch mal die Geister, dass er sagt, ich glaube zwar, aber im Grunde genommen glaube ich es halt doch nicht.
Ja, sicher. Auch für die Gläubigen ist es ja nicht so, dass einfach alles so einfach wäre. Das heißt, es gibt auch Krisen, Probleme, Schwierigkeiten, auch für gläubige Menschen. Das heißt, es kann je nachdem Situationen geben, Prüfungen geben, Leiden geben, die unseren Glauben auf die Probe stellen, die unseren Glauben prüfen. Es gibt viele Zeugnisse in der Heiligen Schrift oder auch viele, beruhigende Worte der Heiligen Schrift, die sagen, wundere dich nicht, wenn dein Glauben geprüft wird. Denken wir zum Beispiel an Abraham, ihm wurde verheißen im Glauben, dass einer seiner leiblichen Nachkommen, eben oder sein leiblicher Sohn, eine unendliche Nachkommenschaft haben wird, eben so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres. Er hat nur einen einzigen leiblichen Sohn, den Isaak, und den soll er jetzt Gott opfern, den soll er jetzt töten. Wie geht das zusammen? Sicher eben, wir wissen dann schon, man kann sagen, na, ist kein Problem. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist, dass Gott schlussendlich dann eingreift. Aber im Moment für den Abraham ist das eben enorm schwierig gewesen. Er hat einen Sohn, die Verheißung Gottes, der wird eine zahlreiche Nachkommenschaft haben und den soll er jetzt töten. Das geht menschlich gesehen nicht zusammen. Und wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, wissen wir auch, je nachdem stehen wir in Situationen, wo wir irgendwie wie nicht glauben können, oder zum Beispiel junge Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, voll Freude, und dann stirbt das Kind 10 Minuten nach der Geburt. Das ist eine Situation, wo man sagen muss, ja, warum schenkt mir Gott ein Kind, wenn er es mir nach 10 Minuten, wo es auf der Erde gelebt hat, wieder wegnimmt? Das ist menschlich gesehen nicht begreiflich. Und noch viele, viele andere solche Situationen, wo auch unser Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Also eben von dem her ist es nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ja gut, eben ich glaube und jetzt gibt es keine Probleme mehr. Meist ist eigentlich unterschiedlich.
Kann man die Existenz Gottes beweisen? Darüber sprechen wir mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er mit uns jetzt verbunden. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, viele Menschen behaupten, die nicht an Gott glauben, sie glauben eben nicht an Gott, weil sie es wissenschaftlich nicht beweisen können. Im Grunde genommen ist es aber doch der wahre Grund, zuzugeben, dass es Gottes Existenz gibt und ihn zu erkennen, ihn zu verinnerlichen. Und im Grunde genommen ist es auch so, dass wir in gewisser Hinsicht auch verantwortlich sind für unseren Glauben und auch verantwortlich damit gegenüber Gott.
Ja, ich denke, das ist genauso. Also es gibt eine schöne Frage und noch eine viel schönere Antwort eben Jugendkatechismus im UCAT, ganz am Anfang. Also eben da heißt es auch bei der Nummer 4, geht es um die Existenz Gottes, ob wir die mit unserer Vernunft erkennen können. Und die Antwort ist dann ja, wir können das wirklich. Und bei der nächsten Frage kommt dann eben genau die Frage, ja, aber warum leugnen dann Menschen Gott, wenn sie ihn doch mit ihrer Vernunft erkennen können? Und dann kommt eben die spannende Antwort, den unsichtbaren Gott zu erkennen, ist eine große Herausforderung für den menschlichen Geist. Viele schrecken davor zurück. Manche wollen auch deshalb Gott nicht erkennen, weil sie dann ihr Leben ändern müssten. Wer sagt, die Frage nach Gott sei sinnlos, weil unlösbar, macht es sich zu einfach. Soweit also der Jugendkatechismus. Nun, ich denke eben, es ist viel einfacher zu sagen, ja, es gibt keinen Gott oder ja, wir wissen das nicht so genau, weil wir sonst Verantwortung übernehmen müssten. Wenn ich Gott leugne, dann ist es ja nicht so, dass ich einfach an nichts glaube. Eigentlich haben wir nicht die Wahl, ob wir glauben möchten oder nicht, sondern wir haben nur die Wahl, woran wir glauben möchten. Der sogenannte gläubige Mensch oder die Christen glauben an Gott und richten auch dann ihr Leben nach diesem Glauben aus, also nach dem, was Gott uns eben auch ganz persönlich sagt. Und einer, der die Existenz Gottes leugnet, der glaubt eben auch an etwas, der glaubt an sich selber und der richtet sein Leben auch gemäß sich selber aus, auf sein eigenes Ich aus und baut eben alles auf seinem Leben auf das eigene Ich aus. Und deshalb ist dann oftmals auch ein sehr egoistisches Leben, ein sehr rücksichtsloses Leben davon die Folge. Eben mein Bauch gehört mir, ich mache, was ich mir sage, mir hat niemand etwas zu sagen. Eben es ist immer ich und nochmals ich. Also eben man glaubt an sich und man betet das eigene Ich an und sonst eben glaubt man an Gott und betet Gott an. Wir haben eigentlich diese beiden Entscheidungen oder diese grundlegenden beiden Entscheidungen, wem wir wirklich glauben möchten, an wen wir wirklich glauben möchten und auf wen wir dann auch unser Leben ausrichten möchten.
Das ist natürlich auch eine Form der Freiheit unseres Glaubens, eben auch nicht zu glauben.
Ja gut, da kommt mit dem Freiheitsbegriff kommt eine andere Komponente auch hinein. Freiheit heißt so in den Augen der Welt, ich tue, was mir gefällt. Aber das ist nicht eine wahre Freiheit, das ist nämlich auch wieder eine Sklaverei, eine Knechtschaft. Denn die Freiheit ist dazu geschaffen, das Gute zu tun. Bestimmt eben, wir haben tatsächlich diese Wahlfreiheit zu wählen, ob wir das Gute tun möchten oder ob wir es nicht tun möchten. Oder eben, ob wir an Gott glauben möchten oder nicht an Gott glauben möchten, beziehungsweise eben an etwas anderes glauben möchten. Ob ich mich entscheiden soll, etwas Gutes zu tun, einem Mitmenschen zu helfen zum Beispiel, oder ihm nicht zu helfen, und dann entscheide ich mich ganz automatisch, dass ich lieber irgend für mich etwas tue, meinem Egoismus fröne oder sonst irgendetwas eben etwas anderes tue, als jemandem etwas zuliebe zu tun. Oder ich habe tatsächlich auch die Wahl, etwas Böses zu tun, etwas, das eben ganz gegen Gott, gegen den Willen Gottes, gegen seine Gebote ist. Also wir haben diese Freiheit, aber es ist vielleicht so ein bisschen so, wir haben bei jedem Auto ja auch im Normalfall 5 Gänge oder 6 Gänge und einen Rückwärtsgang. Ich meine, wir haben die Freiheit, immer im Rückwärtsgang zu fahren, aber das bringt uns eigentlich ja nicht viel weiter, ist ziemlich mühsam. Es ist besser, wenn man auf der Straße bleibt und schön mit den Vorwärtsgängen fährt, dann kommt man nämlich auch schlussendlich ans Ziel. Aber es ist jedem wirklich freigestellt, wenn jemand lieber immer mit dem Rückwärtsgang durch die Straßen fährt, dann darf er das. Auf der Autobahn, mindestens in der Schweiz nicht, aber sonst auf den anderen Straßen. Aber es ist ziemlich mühsam, es ist gefährlich und er kommt wahrscheinlich kaum ans Ziel.
Kaum ans Ziel zu kommen, das ist für uns Christen ein Desaster, um es mal so auszudrücken. Das Ziel ist ganz klar, zu Jesus Christus zu kommen am Ende unseres Lebens. Aber wenn wir jetzt die Gottesbeweise leugnen, die uns eigentlich täglich vor Augen gehalten werden, mit unserem gläubigen Auge leugnen, sind wir auch in der Gefahr, zur Sünde abzudriften.
Ja, ist klar. Wenn wir das Ziel verpassen oder schon in diesem Leben das Ziel aus den Augen verlieren, dann nehmen wir eben etwas anderes ins Ziel. Oder wenn wir nicht eben wirklich gläubig sind, also nicht nur eben das, was die Vernunft von sich aus sogar schafft, eben dass Gott mit dem Licht der Vernunft erkannt werden kann, wenn wir das beiseite lassen und dann vor allem auch diese ganz persönliche Beziehung zu Gott beiseite lassen, diese persönliche Beziehung eben, die nicht erst dann in der Ewigkeit sein soll, sondern schon hier auf Erden sein soll, dann eben laufen wir wirklich Gefahr, das Ziel aus den Augen zu verlieren und in der Folge dann auch zu verpassen. Und das ist wirklich das schlimmste Desaster, die größte Katastrophe, die im Leben eines Christen oder eigentlich auch im Leben eines jeden Menschen sich ereignen kann. Denn eben das, was Sie erwähnt haben, dass die meisten Leute sagen, ich glaube schon an irgendetwas. Das ist doch auch ein Hinweis darauf, dass der Mensch von Natur aus religiös ist. Das heißt eben, wir sagen klar vom Glauben her, er ist von Gott geschaffen und er ist für Gott geschaffen. Aber wenn man das jetzt eben nicht für wahr haben möchte, aber man merkt, der Mensch ist ein religiöses Wesen, er sucht nach mehr. Das ist auch eine dieser fünf Wege des heiligen Thomas von Aquin. Wenn wir den Menschen betrachten, der ist nicht nur Materie, sondern wir haben auch einen Geist, wir haben eine Seele, die unsterblich ist und eben, wenn man nicht ganz unvernünftig ist, dann kann man das nicht leugnen. Ja, und wenn das so ist, dann hat eben der Mensch auch ein Ziel, das außerhalb der Materie, des rein greifbaren, sichtbaren liegt. Der Mensch sehnt sich danach, sehnt sich auch nach ewigem Glück, nach Vollendung, nach Erfüllung. Eben denken wir nur an den Sport, an die Winterspiele, die zurzeit da sind. Die ordnen dem alles unter. Die haben ein Ziel und die flippen dann auch schier aus, wenn sie irgendeine Medaille, vor allem auch wenn sie die Goldmedaille gewonnen haben, eben das zeigt doch auch, der Mensch möchte das Glück, möchte Zufriedenheit, möchte Erfüllung und das ist doch etwas, das nicht einfach aus der Materie kommt, das nicht einfach aus dem Körper kommt und der Mensch ist nicht einfach nur Leib und Körper, Materie und dann fertig. Es muss da etwas geben, das erahnen die Menschen zumindest, die sagen, ja, es muss irgendetwas Höheres geben, eben dass da noch außerhalb des Menschen ist, der meine tiefsten Wünsche wirklich anspricht und zufrieden stellt und mich wirklich zutiefst in meinem Herzen glücklich macht. Glaube, Hoffnung, Liebe gehören zusammen. Das Ziel und die größte unter ihnen ist diese drei ist die Liebe, sagt der heilige Paulus. Und eben, er offenbart sich, er möchte, dass wir an ihn glauben, um in Gemeinschaft der Liebe mit uns zu sein. Aber eben, Liebe heißt immer aus freier Wahl, aus freier Entscheidung. Es gibt keine Liebe aus Zwang. Dann ist eben Zwang und nicht mehr Liebe. Deshalb haben die einen Menschen wahrscheinlich auch diese Schwierigkeit zu glauben, weil sie dann eben auch sehen, das fordert Konsequenzen von mir. Es ist nicht nur ein theoretischer Glaube, sondern eben ich werde zu Liebe aufgerufen. Und Liebe heißt auch immer Selbstüberschreitung, Selbsthingabe und sich schenken ist auch immer mit Opfer, mit Geschenk, mit Verzicht verbunden. Aber es ist eben auch mit unserem ewigen Ziel oder mit unserem ewigen Glück verbunden. Deshalb möchte ja Gott auch, dass wir an ihn glauben, um uns dann auch das ewige Leben bei ihm zu schenken.
Gut, danke schön, Herr Domherr. Die Sendezeit ist nun am Ende. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne dürfen Sie sich einen Mitschnitt auf CD bestellen. Dazu rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wie immer 0049 vorab wählen. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Domherr, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten?
Ja, wir wollen auch die Fürsprache der Mutter Gottes erbitten. Sie ist ja die Mutter des Glaubens, die Mutter der Liebe, dass sie uns hilft, immer mehr an Gott zu glauben, wirklich ganz persönlich diese Beziehung zu ihm pflegen in Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.